Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Dienstag, der 17.06. und nach unglaublicher Expertise in der letzten Woche muss ich diese Woche mal wieder auf einen Kollegen aus meinem Team zurückgreifen. Aber das ist gar nicht so tragisch, denn er besticht dadurch, dass er ähnlich wie ich vor allem ein bisschen, von allem ein bisschen eine Ahnung hat und vor allem Experte vom Sofa aus ist. Er hört auf den Namen Jens, ist ein Team D Podcast Urgestein. Das muss man sagen. Und damit herzlich willkommen zum Team D Update. Jens, herzlich willkommen zu deiner Premiere im Team Day Update. Hast du dich vorbereitet?
Natürlich, ich habe alle Sport-News aufgesogen des Wochenendes und kann dir zu allem was sagen und zu allem hoffentlich noch eine Anekdote aus meinem Olympialeben erzählen.
Fangen wir mal direkt mit anekdotenreichen Mannschaften an. Die U21-EM läuft aktuell. Es sieht sehr gut aus für die deutsche Mannschaft nach zwei Siegen. Dem letzten war 4-2-Sieg gegen Tschechien. Ist nun der Viertelfinaleinzug sicher gemacht. Team wurde danach mit Burgern belohnt, in der Kabine noch, haben sie sich redlich verdient und vor allem ein Spieler sticht natürlich heraus, Nick Woltemade, der gerade 4 Tore schon gemacht hat in den ersten beiden Spielen. Torschützenrekord bei so einer U21-EM liegt bei 7 Toren und wenn alles gut läuft, hat er noch 3 Spiele, also
sieht gut aus, oder?
Sieht gut aus.
Macht auch eine gute Figur, der Junge. Also ich habe lustigerweise am Wochenende erzählt, dass er mir sehr nahe kommt. Ich bin auch so groß gewachsen, aber ich bin technisch auf gar keinen Fall so gut. Aber sein Kopfballspiel, ja. Das hatte ich mal auf dem Fußballplatz. Ja. Aber ist überragend. Macht sehr viel Spaß, da zuzuschauen.
Es geht jetzt am Mittwoch nochmal gegen England. Also wenn ihr das hört, am Mittwoch spielen die jetzt nochmal gegen den Titelverteidiger. Aber es wird jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so dieses Topspiel, was es sein wird, weil beide Teams sind schon durch und beide Teams werden ein bisschen durchrotieren. Vielleicht mit einer B11, sagt man dann immer, an den Start gehen. Letzte Woche habe ich schon mit Nils Petersen und Tabea Kemme darüber sehr viel philosophiert. Wie weit geht's dieses Jahr für die U21 jetzt?
Boah, Halbfinale auf jeden Fall. Und danach ist, glaube ich, kommt es auf die Tagesform drauf an. Ich glaube, das ist bei so Turnieren immer nachher hinten raus, wenn die letzten 4 Mannschaften da sind, kommt es eh nur noch auf die Tagesform drauf an und das wird auch diesmal der Fall sein. Ich traue den Jungs aber einiges zu und ich mag einfach Unbekümmertheit, Mannschaftsgefüge stimmt und das sind alles Dinge, die man spürt und ich glaube, das kann weit gehen, aber meine Hand möchte ich nicht ins Feuer legen.
Das war auch schon was wir letzte Woche besprochen haben, so eine U21 macht einfach Spaß, ne? Weil das sind junge Leute, die haben Bock, sich da auf der internationalen Bühne zu beweisen und das macht wirklich Spaß, einfach zuzuschauen.
Und irgendwann hört man sie wieder, ne? Also genau. Das ist so, das sind nicht welche, ja, Nick Woltemade, klar, kennt man, einige andere auch, aber sind auch immer wieder welche dabei, die kommen dann in 2-3 Jahren wieder. Und dann denkt man, ach ja, die waren ja damals auch dabei. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach mal ein paar Anekdoten.
Genau da wollte ich doch hin.
Ich habe mit mein größtes Fußballerlebnis, was ich in meinem Leben hatte als Fan oder was ich mitgemacht habe live im Stadion, war das Olympische Finale des Männerfußballturniers 2016 in Rio de Janeiro. Maracanã, die große Revanche von Brasilien gegen Deutschland. Nach der bitteren 7-1-Niederlage bei der WM 2 Jahre vorher. Und da die Brasilianer hatten eine etwas aggressive Stimmung auch im Publikum. Also die wollten unbedingt Deutschland schlagen. Und ich war einer der wenigen deutschen Fans tatsächlich im Stadion oder damals schon in Funktion vor Ort. Ich habe noch nie so eine krasse Stimmung erlebt und ich habe noch nie so eine Stille erlebt wie bei dem 1-1-Ausgleich von Max Meyer damals. Also wie im Auge des Tornados, so vergleiche ich das immer. Aber das Maracanã-Stadion war so crazy laut und dann ist dieses Tor gefallen. Aber auch in dieser Truppe, und daher komme ich eigentlich, war ein Spieler, Serge Gnabry hat mitgespielt, Leon Goretzka hat mitgespielt. Ne? Das sind alles, das war Hammer. Davy Selke hat mitgespielt und so. Das war echt, das war wenn man jetzt sich die Namen anguckt, voll crazy, wer da alles dabei war. Und so, glaube ich, ist es bei jedem U21-Turnier. Nachher kommen 3-4 da raus, wo ich dachte so, jo, die haben damals schon mitgespielt, krass. Und jetzt sind sie da, wo sie hingehören.
Aus deiner Sicht, ist ja nur die ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die U21, die zu Olympischen Spielen fährt. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, ich finde das völlig in Ordnung, so wie es ist, ehrlicherweise. Also ich bin großer Fußballfan, aber ich bin noch größerer Olympia-Fan so und ich finde, dass das tut dem, also Fußball gehört dahin, keine Frage, aber es, weil es halt eine weltumfassende Sportart ist, die gehört zu dem weltgrößten Sportfest dazu, so Männer wie Frauen, und deswegen finde ich die Regelung, wie sie da haben, U23 plus drei ältere Spieler, Nils Petersen durfte ja, glaube ich, auch nur mitfahren, weil er war einer der drei Ältesten, genau, mit dem Bender-Zwilling zusammen, meine ich, in Rio. Genau, also deswegen, ich finde das so vollkommen in Ordnung. Und das, ich erinnere mich ein bisschen noch an das Finale von Paris, Spanien, Frankreich.
Ich glaube auch.
4-3, keine Ahnung, irre. Total wildes Spiel. Ja, ja. Also da passieren trotzdem ja wilde Sachen, obwohl das nicht so im Fokus ist. Ja.
Und ein paar Topstars sind ja auch sowieso trotzdem immer mit dabei. Also es ist jetzt nicht, als wäre da die kompletten Unknowns dabei. Ja. Und ich finde auch, es ist eigentlich ganz schön, weil wer weiß, was passieren würde, wenn da die A-Nationalmannschaft dabei wäre. Wer würde da dann überhaupt mitfahren? Ja. Würde das dann vielleicht als B-C-Turnier da an den Start gehen? Das wäre natürlich auch nicht schön.
Und eine ganz Besonderheit hat es ja auch, und das war in London der Fall, wenn sie sich qualifizieren. Im Fußball gibt es 4 Nationalverbände von Großbritannien. Ne? Da spielt England, spielt Wales, Nordirland und Schottland. Und bei Olympia spielen sie alle unter Team GB zusammen in einer Mannschaft. Also da hat damals, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ist ja im Tennis Andy Murray als Schotte spielt für Team GB und gewinnt dann in Wimbledon eine Goldmedaille, und so war es mit Ryan Giggs. Ich glaube, Ryan Giggs war damals einer als Waliser, der Ryan für Team GB gespielt. Und das sind halt, das sind dann schon Olympiageschichte. Das finde ich geil.
Ja, sehr schön. Kommen wir zu nächsten olympischen Geschichten, die vielleicht in Zukunft erzählt werden. Denn Mascha Ballhaus und Selja Ballhaus haben ein klares Ziel ausgerufen. Und das lautet LA 28. Vorher stand aktuell noch die Judo-WM an. Und da lief es für Mascha Ballhaus richtig gut, denn sie holte WM-Bronze in Budapest geholt. Ihren Kampf in der Klasse bis 52, muss ich kurz nachgucken, gegen Kisumi Omori aus Japan hat sie da gewonnen. Und bereits im Vorjahr holte sie auch schon WM-Bronze. Also enorme Konstanz. Vielleicht wir müssen mal drauf schauen, ob sie das bis LA halten kann.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt bei der WM, die läuft, auch noch mehr deutsche Medaillen rausspringen. Wir nehmen jetzt ja Dienstag auf, ne? Es laufen, also es ist ja immer beim Judo, eine Gewichtsklasse läuft so den ganzen Tag. Da kann also schon heute an dem Dienstag was passieren. Wenn der Podcast da ist, gibt es vielleicht schon einen anderen Stand. Ich finde Judo total faszinierend und hoffe, dass so viele Athletinnen und Athleten in LA für Team D dabei sind, auch aussichtsreich, weil das ist schon, ich finde es mega spannend. So einen ganzen Tag ist auch eine krasse Challenge für Körper und Geist, sich da immer wieder neu zu motivieren.
Und Judo, muss man auch sagen, hat man jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber enormer Medaillenlieferant bei Olympischen Spielen. Eigentlich immer eine Medaille dabei gewesen, egal was war. Es war immer, irgendjemand hat doch noch eine Medaille geholt. Und ich bin auch über die letzten Jahre großer Judo-Fan geworden. Es hat angefangen bei den Nachwuchs-Events, die wir begleiten, weil es wirklich ein respektvoller Sport ist. Es ist ein cooler Sport, die sind alle cool miteinander. Da gibt es keine irgendwie komischen Feindschaften oder sowas wie in manch anderen Sportarten vielleicht. Und das macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Wenn ihr die ganze Geschichte nochmal hören wollt über die Ballhaus-Zwillinge, die ja beide im Judo aktiv sind in der Weltspitze, schaut euch das gerne auf teamdeutschland.de an. Lest es gerne nochmal nach und dann berichten wir die Tage einfach nochmal über die möglichen Medaillen, die es gibt.
Highlight finde ich bei allen Judo-WMs, EMs und jetzt ja auch seit Tokio bei den Olympischen Spielen Teamwettbewerb. Immer zum Abschluss total geil. Also erinnerst du dich an Paris? An dieses krasse Duell Igor Wandke hinten raus? Es ging um Bronze.
Ja.
Und er schlägt den Kollegen, den Gegner, und dann wird gelost, weil das kam dann zu einem Entscheidungskampf und dann musste er nochmal gegen ihn.
Das wird vor Ort mit einer Live-Animation wird das ausgelost, wer gegen wen im entscheidenden Spiel, in dem entscheidenden Kampf dann gegeneinander kämpft. Das ist wirklich irre. Die haben das ganz gut raus, dass das so ein bisschen Entertaining-Faktor wird.
Voll.
Und ihr könnt das auch alles live verfolgen auf judotv.com. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Ich bin einfach großer Fan. Ihr müsst euch nur anmelden, könnt alle Wettkämpfe live verfolgen. Und ich habe gerade nachgeguckt, Miriam Butkereit kämpft auch um Bronze ab 18 Uhr. Also wir halten euch auf dem Laufenden, was da noch passiert. Spannendes ist passiert im Tennis, denn Tatjana Maria triumphiert sensationell im Queen's Club. Als Qualifikantin ist sie in dieses WTA-Turnier in London eingestiegen und holt ihren erst 4. Titel in ihrer Karriere und poliert damit ihren Ruf als Rasenspezialistin wieder ein bisschen auf. den sie hat seit 2022, als sie in Wimbledon im Halbfinale stand. Ein Erfolg, den man vielleicht jetzt gar nicht mehr so im Kopf hat.
Aber ich hätte fast gesagt, war sie nicht im Finale sogar? Nee, Halbfinale.
Ne? Nur Halbfinale natürlich. Ja. Hast du das mitbekommen? Hast du die Geschichte verfolgt?
Also das Tatjana Maria ist ja wirklich, kommt wirklich immer wieder nur ins Gedächtnis während der Rasenplatzsaison. Sie nimmt super viel teil. Wir haben uns vorher noch im Vorfeld, ich so, war sie überhaupt schon mal bei Olympischen Spielen? Weil das ist ja unser Thema. Und dann hieß es, ich meine, sie ist 37. Ja, sie war in Paris dabei in tatsächlich. Paris,
Erste Runde.
Erste Runde raus im Einzel, erste Runde raus im Doppel. Ist aber auch Sand, ist nicht Rasen. Mhm. Ne? Und Rasen, warum ist sie so gut? Sie hat einen unfassbaren Slice mit der Rückhand. Und nervt damit, glaube ich, jede Gegenspielerin, die da kommt. Und sie ist halt ja ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Also Zeit Steffi Graf und so, schönen Slice gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, Jana Nowotna, glaube ich auch. Ich weiß, ich konnte sie nicht deine
den
Zeit.
Namen, den kenne ich nicht, den Namen.
Aber das macht, heute ist Power-Tennis angesagt. Ne? Also die Frauen knüppeln da drauf und dann kommt halt Tatjana Maria und spielt ihr ein schönes Slice langsam nervt und flach dich. Rüber. Das nervt, glaube ich, alle.
Nervt dich 3 Stunden lang mit einem Slice auf dem Rasen.
Ja.
Ist aber natürlich die Frage, was passiert jetzt in London? Es ist natürlich immer, da wird immer dann Druck aufgebaut. Ah, jetzt holst du dir vorher nochmal so einen Titel. Da muss es natürlich auch in Wimbledon direkt gleich weit gehen. Ist natürlich nicht so.
Wimbledon immer hat seine eigenen Gesetze, würde ich sagen. Aber ich sag mal so, dritte Runde safe. Tatjana Maria kommt bis in die dritte Runde.
Nächste Woche werde ich das nochmal auf den Tisch
holen. Ist sie überhaupt dabei? Das frage ich jetzt erstmal, ja?
Doch, glaube ich schon.
Ja, Wildcard, weiß ich nicht.
Musst du dabei sein.
Ja, genau. Aber wenn sie dabei ist, dann safe dritte Runde. Mein Einsatz hier. Aber ansonsten, ja, also ich finde es ja für die Geschichte viel schöner. Sie steht dann 37 mit ihren beiden Töchtern, glaube ich, die immer mit auf Tour sind. Und sie trainiert auch schon die eine der Töchter, die spielt schon richtig gut. Dann steht sie dann da bei der Siegerehrung. Das ist einfach
schöne Bilder.
Schöne Bilder ist einfach eine klasse Geschichte immer wieder.
Ja, muss man schon sagen. Und ich finde ja Wimbledon auch so ein Event oder so eine Sportveranstaltung, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber im positiven Sinne. Mhm. Weil das ist wirklich noch ein Tennisturnier, wie es vor 100 Jahren hätte stattfinden können. Alle müssen weiße Outfits tragen, was ja in der Welt von Sponsoren und Partnern wirklich fast undenkbar ist. Alle müssen weiß tragen, diese gepflegte englische Rasen überall, diese Anlage, die gestutzt ist bis auf den letzten Millimeter. Ich finde das immer sehr, sehr schön, dazu zu schauen.
Ich finde es auch schön zuzuschauen und was sie natürlich auch jetzt ein bisschen in die Neuzeit, so dieses Social Media Game können sie auch. Ne?
Ja.
Also das muss man schon sagen, also hier auch eine Empfehlung, folgt Wimbledon mal auf allen Kanälen so, Social Media mäßig ist schon nice, sie haben auch eine super App, also auch da bin ich der sich immer zu Grand Slams im Tennis und zu Golf Majors und zur Eishockey-WM die App runterlädt und die danach wieder löscht, aber Wimbledon
bei mir
ist fast
mit der IBU-App so.
Ja.
Wo man live sehen kann, ob jemand die Scheibe getroffen hat oder nicht.
Oh, auch gut.
Und dann sitzt man im Sommer und guckt sich die Apps durch, die man auf dem Handy hat und denkt sich, was mache ich jetzt mit der IBU-App? Aber dann lässt man die einfach drauf, weil irgendwann geht auch Biathlon wieder los und dann freut man sich wieder darauf. Sehr schön. Lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar Doppelschlag im Segelteam. 2 internationale Erfolge und zwar für Diesch und Markfort gewinnen WM Silber in der 470er Mixklasse. Und Bergmann-Wille gewinnen EM-Titel in der 49er FX-Klasse. Das ist für beide der größte Erfolg der bisherigen Karriere, so in dem Duo, in dem sie dann immer unterwegs sind. Und man möchte sagen, von wegen Olympiatief, oder? Also letztes Jahr noch quasi das Highlight einer ganzen Vorbereitung und dann holen die im Jahr danach die Titel raus.
Ja, und in Marseille war ja nicht ganz so erfolgreich, ne? Ja. Also das muss man sagen, bei den Spielen in Paris, da hatten wir uns irgendwie aus Marseille auch ein bisschen mehr erhofft quasi, weil die Spiele davor, die deutschen SeglerInnen und Segler ja irgendwie schon auch erfolgreich waren. Aber finde ich schön, weil ich finde es auch immer wieder eine sehr faszinierende Sport, auch wenn man wirklich gar nichts davon mitbekommt. So ehrlich muss man ja sein. Ne? Also da, also Fernsehbilder oder sonst was ja leider überhaupt nicht. Und ist auch, also Judo ist schon nicht einfach, das zu verstehen, aber im Segeln, das wird schon nochmal komplizierter. Aber ich habe mal, also deswegen auch nochmal, ich habe einen Podcast einmal aufgenommen mit Susanne Beutke, damals vor Tokio, der Seglerin total interessant. Also da nochmal eine Empfehlung, den Podcast voll vielleicht bei Team Deutschland nochmal zu hören. Faszination Segeln, erklärt sie sehr, sehr gut. Ja, spannend.
Das Komplizierte in der Sportart fängt natürlich schon bei den Klassifikationen oder den Disziplinen an, möchte man sagen. Auch wir sind jedes Jahr oder alle 4 Jahre vor den Olympischen Spielen stehen wir da. Was ist jetzt olympisch, was ist nicht olympisch? Was bedeutet 470er, was bedeutet 49er FX, was ist 49er? Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu verstehen, aber umso mehr Spaß macht es, wenn man da sich mal ein bisschen reinarbeitet in diese Sportart, weil es sind unglaublich coole Bilder. Und die Athletinnen müssen über die Länge der Wettkämpfe unglaublich konstant sein. Weil du ja teilweise, du hast mehrere Tage Rennen und du musst jeden Tag musst du wieder abrufen bei verschiedensten Wetterbedingungen.
Ich liebe es, über die Unterschiedlichkeit von Wettbewerben in Sportarten zu sprechen. Ja. Und ich finde, dieser Wettbewerb, 10 Races und dann noch ein Medal Race, wo es doppelte Punktzahl gibt.
Und dann ist entscheidend.
Mega spannend, weil da setzt sich der Beste durch. Also aus meines Erachtens setzt sich dann nachher der Verdienteste durch.
Ja.
Und wenn man es dann vergleicht, jetzt mal mit dem Kanuslalom, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die fahren Vorlauf, die fahren Halbfinale. Du musst dich nur qualifizieren, Zeit scheißegal und dann kommt es nur auf den Finallauf an und dann berührst du mal ein Tor und dann bist du raus. Was alles vorher passiert ist, ist scheißegal.
Ja.
Und das finde ich schon, also finde ich diesen Modus so, na, beim Segeln gewinnt meines Erachtens, egal ob jetzt an einem Tag Flaute ist, an dem anderen Tag Sturm oder was weiß ich, da gewinnt nachher der Beste, der alles konnte, weil er 10 Rennen so und so viele Punkte gesammelt hat und dann im Medal Race auch nochmal abgeliefert hat.
Ein bisschen eng war es für die schon Markfort, die lagen recht, recht lange auf Goldkurs, aber im Medal Race, und da sieht man, auch da können noch kurzfristig Änderungen passieren, denn im Ziel war wohl kein Wind mehr. So das deutsche Duo, haben sie gesagt, im Ziel war kein Wind mehr. Und dann hatten die Spanier, die sowieso Titelverteidiger waren, hatten den besseren Weg oder hatten ein bisschen mehr Anströmen, Luflé, weiß ich noch nicht.
Ja. Speed.
Speed hatten ein bisschen mehr Rückenwind, möchte man einfach sagen. Ja. Und sind dann vor ihnen ins Ziel gekommen und haben dadurch quasi den WM-Titel vor der Nase weggeschnappt. Aber wirklich spannend, sich da nochmal ein bisschen reinzuarbeiten.
Machen wir dann zu L.A. wieder.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Thema vom heutigen Update. Und das ist recht einfach. Eine recht einfache Sportart, möchte man sagen. Schnell, aber einfach. Und sie verliert einen, wahrscheinlich den größten deutschen Spieler dieser Sportart. Denn Timo Boll hat nun endlich sein letztes Karrierespiel bestritten. Im Finale der Bundesliga, Tischtennis-Bundesliga, hat er mit seinem Herzensverein Borussia Düsseldorf. Seit ich auf der Welt bin, spielt er, glaube ich, bei Borussia Düsseldorf. Gegen den TTF Ochsenhausen verloren mit 3-2. Schade, dann am Ende nochmal eine Niederlage kassiert. Aber die deutsche Sportprominenz war vor Ort. Alle waren vor Ort, haben ihn nochmal gefeiert. Und also die Lücke, die er hinterlässt, das ist eine Riesenlücke, glaube ich.
Ja, und auch scheißegal, dass er verloren hat.
Also, ja,
das Timo Boll ist ein Gewinner von vorne bis hinten. Also das ist wirklich, ich meine, er ist 44 Jahre, ne? Also überleg mal, dass er da immer noch, dass er noch mitspielt. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt auf Team Deutschland Grafik, 7 Olympiateilnahmen.
Ja.
4 Medaillen. 4 Medaillen. 2x Silber im Team und 2x Bronze im Team. Ja. Also die prägende Gestalt, ne? Also das hat er wirklich alles, Fahnenträger.
Da sind ja die EM-WM-Titel noch gar nicht dabei.
Nee.
Das ist ja.
Also
was
wirklich,
da dazu kommt.
Und was ein Mensch, ne? Also das muss man ja auch nochmal, was ein bodenständiger Typ. Mit seinem Wohnmobil reist er von A nach B. Hammertyp. Und allein, dass er, ne, wer war da? Du hast gesagt, Sportprominenz, Dirk Nowitzki war da.
Ja, ja.
Franzi von Almsig, Britta Heidemann.
Ja.
Also die waren irgendwie alle da, weil er halt auch einfach, der lebt den Sport, der lebt aber auch andere Sportarten. Ich meine, es gibt ja zig Dokus jetzt
bei
Mediathek ARD habe ich jetzt, muss ich mir angucken. Bei Dein gibt es irgendwas, was ich jetzt schon rausgehört habe, dass der ja auch bei den Dallas Mavericks, weil er so gut mit Dirk Nowitzki war, war der sehr oft in Dallas.
Okay.
Und war so begeistert von der Umkleide und ist dann zurück nach Borussia Düsseldorf. Und die haben wohl die beste Umkleide bei Borussia Düsseldorf im Tischtennissport.
Okay.
Was alle internationalen Spieler, die da auch spielen, immer sagen, okay, wow, das hat schon Standard, weil er sich das Dallas Mavericks ein bisschen abgeguckt hat. Kleine Side-Note, aber ich finde Timo Boll auch, und bezeichnend, was er für einen Stellenwert und welche Bekanntheit er in Deutschland hat. 2016 zu den Olympischen Spielen gab es das erste Mal, wurde der Fahnenträger der deutschen Mannschaft, jetzt ist es ja ein Fahnenträger-Duo, damals noch einer oder eine alleine, wurde das erste Mal gewählt. Ja, Timo Boll gewonnen. Ganz Deutschland kennt Timo Boll, meines Erachtens.
Jeder kennt Timo Boll.
Ja.
100%. Ja, er hat sich jetzt vorgenommen für nach der Karriere, golfen, grillen und mehr genießen. Und außerdem fährt er noch mit Dirk Nowitzki in Urlaub. Also es gibt doch nichts Besseres, als so seine Karriere zu
beenden. Das Leben hätte ich auch gerne.
Das hätten wir alle, glaube ich, gerne. Das klingt richtig gut.
Ja.
Ich hatte mit Matthias Killing jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, in einer der ersten Folge, wie denn die Lücke zu schließen ist nach Timo Boll. Wir haben ja auch auf den Team Deutschland-Kanälen schon viel über Annette Kaufmann gesprochen, die jetzt schon direkt nach Olympischen Spielen als der neue Timo Boll betitelt wurde, was natürlich viel zu hochtrabend ist, weil sie mal 4 Spiele bei Olympischen Spielen gewonnen hat und sie ist 18 Jahre alt. Also da sollte man nochmal eine Stufe zurückfahren und sie erstmal ein bisschen Tischtennis spielen lassen und sich entwickeln lassen. Aber wie schließt man denn so eine Lücke in so einer Sportart?
Ja, aber ich glaube, aber tatsächlich haben wir Dima Ovtcharov schon lange dabei, auch jetzt gesundheitlich, ne, in letzter Zeit oft angeschlagen, ist natürlich auch der hat 6 olympische Medaillen gewonnen, ne, das darf man nicht, der hat noch 2, zu den 4, die er mit Timo zusammen im Team hat, der noch 2x Einzel gewonnen, was auch überragend ist, der wird noch ein bisschen da bleiben, Patrick Franziska, auch Top 10, ne, Weltrangliste, also nicht verkehrt, und da kommt schon, glaube ich, auch bei den Männern Dank You Europameister 2022 geworden, also da sind schon welche und da kommen auch hinten ran noch welche nach, so mein Blick, der Deutsche Tischtennisbund macht sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit, fördert Talente frühzeitig und sieht das und
auch natürlich Verdienst von Timo Boll, ne?
Ja.
Man, also wenn du Timo Boll spielen hast sehen, dann willst du auch Tischtennis spielen und dann schickst du die kleinen Kids in den Verein und vielleicht ist da der nächste Großer dabei. Das weiß man immer nicht.
Und deswegen, Männer mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ja. Frauen finde ich super, dass Annette Kaufmann da ist. Ich glaube, das kann ein Gesicht werden, weil sie auch von ihrer Art so ist, wie sie ist. Total, total gut. Und ich finde, was ich sehr cool finde beim Tischtennis, es wird international breiter aufgestellt. Ne? Die Franzosen zu Paris waren auf einmal da.
Ja.
Der Calderon, gegen den Timo jetzt gespielt hat, mit dem Einzel jetzt beim DM-Finale.
Die Schweden.
Der ist, glaube ich, Vize-Weltmeister geworden. Die Schweden sind da. Ne? Also deswegen,
Österreicher auch nicht schlecht, haben auch immer noch mal ein, zwei Jungs und Mädels
dabei. Also deswegen, das finde ich, das sind nicht mehr nur noch die Chinesen, ne? Und die Asiaten. Ja. Und das finde ich, das ist natürlich wichtig für eine Sportart. Ja, und wichtig, überall in Deutschland stehen Tischtennisplatten. Also jeder hat ja schon mal Tischtennis gespielt. Sogar du konntest die, aber hast auch ja von Annette mal, Kaufmann einen
auf. Ich habe 3 Deckel Punkte bekommen. Gegen Annette Kaufmann gemacht. So, das sind mehr Punkte, als du gegen Annette Kaufmann gemacht hast.
Das ist korrekt. Ja.
Wir beobachten das einfach noch ein bisschen. Bis LA ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, da kann noch das ein oder andere Nachwuchstalent kann noch in die erste Riege steigen. Jens, vielen Dank für dieses schnelle Update mit dir.
Sehr gerne. Sehr, du hast mich nicht zum Pferdesport gefragt, aber das ist okay.
Nicht zum Pferdesport gefragt. Sollen wir noch kurz
was zum CAIO sagen? Nein, das machen wir. Wir machen das zum CAIO. Ich meine, es war am Wochenende jetzt Deutsche Meisterschaft in den verschiedensten Klassen. Aber wir machen Pferdesport in Ruhe, weil du bist ja dann auch da.
Ja, mal schauen, vielleicht.
Beim CIO in Aachen.
Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, wenn ich da hinfahren könnte.
27. Juni bis 6. Juli.
Ja.
Genau, Weltfest des Pferdesports
in Aachen. Wenn ihr aus der Umgebung Aachen kommt, ich sage jetzt mal bis Köln, fahrt doch da gerne mal vorbei. Ich glaube, das macht richtig Spaß, da mal vorbeizuschauen und sich das anzugucken.
Ja, und wir sollten hier jemanden ins Update einladen, der sich mit Pferdesport auskennt.
Finde ich auch.
Thomas Müller.
Thomas Müller. Oh, der hat jetzt Zeit vielleicht. Ja. Ich frage mal. Nee, der ist bei der Club-WM.
Gut. Das interessiert keinen. Okay, Entschuldigung.
Das lassen wir einfach mal so drin. Vielen Dank dir, Jens, dass wir das kurz hier abwickeln konnten und für die schönen Insights auch von vergangenen Olympischen Spielen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit einem Gast aus dem Fußball wieder, denn die Frauen-EM startet. Ich bin da an was dran. Wir bleiben gespannt. Folgt gerne den Team Deutschland-Kanälen, abonniert die Podcast, hört euch die anderen Podcasts an, lasst ein Abo da. Vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.